Hi, Servus und willkommen bei Bewusstes Familienleben, dein Podcast für deine Elternschaft in Verbindung und Leichtigkeit. Ich bin Hanna, zweifache Mama, Grundschullehrerin und außerdem Mentorin für bedürfnisorientierte Kommunikation, Human Design Coach, Freispielcoach und Wegbegleiterin in dein harmonisches Familienleben. Heute gibt es eine neue Folge aus der Reihe Human Design Basics und zwar schauen wir uns die vier Motorcenter heute mal ganz genau an und ich möchte dir dabei genau erklären, was das in unserem Familienalltag für einen Unterschied macht, wenn es da verschiedene Konstellationen an Motorcentern gibt, die definiert oder undefiniert sind und ja, wie wir da einen bedürfnisorientierten Blick drauf kriegen, unsere Kinder zu unterstützen, ihre Energie auszuleben oder sich von den Fremdenergien auch mal abzugrenzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Die Motorcenter. Diese vier Motorcenter sind das Sakralcenter, das Wurzelcenter, das Emotionscenter und das Herz-Ego-Center. Wir werden uns alle vier heute anschauen und wie die Ausprägungen sich dann in deinem Familienalltag zeigen können. Wir starten mit dem Sakralcenter. Das ist ja das Center, wo die Lebensenergie drinnen steckt, wo wirklich 24/7 eine Power drin ist, eine Schaffenskraft. Und wenn das dein Kind aktiviert hat, dann kann ich dir schon mal verraten, das sind die Kinder, die meistens mit 2, 2,5 Jahren aufhören, Mittagsschlaf zu machen, weil die einfach keine Pausen mehr brauchen. Das ist wirklich faszinierend. Meine beiden Kinder haben mit 2 Jahren aufgehört, mittags zu schlafen. Beim Großen dachte ich, ich muss das irgendwie noch mehr hinauszögern, dass der länger schläft, weil er es braucht. Und ich bin da auch ziemlich über meine Grenzen damals gegangen. Habe den jeden Mittag eine Stunde im Wagen geschoben, in der brütenden Hitze im August. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern und war letztlich nur frustriert, weil ich ihn genauso lang rumgeschoben habe, wie er dann letztlich auch geschlafen hat. Und abends dauerte es dann meistens eine Stunde, bis er einschlafen konnte. Und wenn ich das damals schon gewusst hätte, dass mein lieber Junge ein definiertes Sakralcenter hat, dann hätte mich das nicht mehr gewundert und dann hätte ich mich auch eher dazu entscheiden können, diesen Mittagsschlaf einfach gut sein zu lassen und ihn einfach, ja, auspowern lassen. Das Sakralcenter ist ein sehr entscheidendes Center in unserem Familiensystem, denn wenn eine Partei, egal ob das jetzt die Mama oder die Kinder sind, wenn einer davon das Sakralcenter undefiniert hat, das heißt, wenn da ein Projektor oder ein Manifestor oder ein Reflektor im Familiensystem dabei sind, dann werden die immer auch von diesem Sakralcenter der anderen Familienmitglieder mit beeinflusst. Die nehmen diese Energie auf, können sie auch sehr, sehr effektiv nutzen. Nur ist es total wichtig, dass sie auch sich wieder davon abgrenzen, also dass sie aus dieser fremden sakralen Energie aussteigen, eine Pause bekommen, in ihrer eigenen Aura, ihren eigenen Rückzug bekommen und diese sakrale Fremdenergie auch wieder mal loslassen dürfen. Was auch immer total spannend ist, hatte ich in meinen Coachings schon öfter, wo die Eltern beide sakrale Wesen sind, vielleicht ein Kind auch und dann ein Projektorkind zum Beispiel oder ein Manifestorkind dazukommt in diese Konstellation und dass man sich da wirklich auch umgewöhnen darf oder auf dieses nicht sakrale Kind einstellen darf, dass es mehr Pausen braucht, dass es vielleicht keine ganze Bergtour wandern kann oder dass es nach dem Kindergarten nicht gleich auf das nächste Playdate gehen kann, sondern wirklich erstmal eine Pause braucht. Das ist unheimlich wichtig, da ein Verständnis reinzukriegen, einerseits für die Kinder oder eben auch andererseits für sich selber. Wenn ich derjenige bin, der weniger Power hat als die anderen, dann darf ich da für mich selber auch ein Verständnis kultivieren. Oder wenn es der Partner ist. Ich kenne eine ganz wundervolle Frau, sie ist selber MG und ihr Mann ist Reflektor und sie sagt, sie dürfte das auch wirklich erstmal annehmen lernen, dass ihr Mann mehr Pausen braucht als sie. Und das ist so schön und hilfreich, wenn ich weiß, ich habe diese sakrale Power, mein Gegenüber nicht. Und dann kann ich da ein Verständnis dafür haben. Total gut. Was ist noch wichtig beim Sakralcenter? Dieser Krallenkinder sind die Kinder, die abends ins Bett gehen und wenn sie ausgepowert sind, einfach einschlafen, innerhalb von ein paar Minuten. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du sagst, hey Mensch, ich habe ein Generatorkind zu Hause oder ein MG zu Hause und der braucht aber ewig lang, dann würde ich mir den Tagesablauf mal anschauen, ob da genügend Zeit für Kreativität ist, ob da genügend Raum für Bewegung, für Spaß, einfach vor allem Zeit für die Dinge war, wo dein Kind richtig Freude dran hat. Denn das Sakralcenter lebt von dieser Freude. Wenn ich den ganzen Tag über genügend freudvolle Momente hatte, dann entlädt sich das Sakral und ich kann super gut einschlafen, weil es leer ist. Und es lädt sich über die Nacht wieder auf und stehe dann aus dem Bett auf und bin wieder voller Energie und kann losstarten. Wenn dein Kind ein undefiniertes Sakralcenter hat, also diese Motorkraft nicht zur Verfügung hat, dann ist es meistens so, dass es beim Einschlafen eher länger dauert, weil es sich, während es im Bett liegt, die ersten 20 bis 30 Minuten erstmal von dieser Fremdenergie befreit. Im Human Design empfiehlt man, dass die Kinder, die kein Sakral aktiviert haben, eher alleine ins Bett gehen sollten. Denn wenn jetzt du ein MG oder ein Generator bist, dann liegst du mit deinem Kind im Bett und es lädt sich immer und immer wieder an deinem Sakralcenter auf. Und dann wird natürlich das Einschlafen dadurch erschwert. Vielleicht ist dein Partner ein Projektor oder ein Reflektor oder ein Manifestor, dann kann der das Einschlafritual mit übernehmen. Oder ihr schafft es, Schritt für Schritt zu kultivieren, dass das Kind alleine einschläft. Doch möchte ich hier auf jeden Fall einen Disclaimer anbringen. Tut das, was sich für euch gut anfühlt, was für euch in Ordnung ist. Und vielleicht genießt du das ja sogar, eine Stunde neben deinem Kind zu liegen und es in den Schlaf zu streicheln und zu kuscheln. Es ist ein wunderschönes Ritual. Das darf euch keiner nehmen, auch nicht Human Design. Ganz, ganz wichtig. Wir schauen uns jetzt das Wurzelcenter an. Das Wurzelcenter ist ja der Druck, Dinge zu schaffen, Dinge zu starten. Und wenn du da tiefer eintauchen möchtest, kannst du auch gerne in die Podcast-Folge der letzten Woche reinhören. Da ging es ja um die Center im Einzelnen. Da bin ich alle neuen Center einmal durchgegangen, was das in der Ausprägung definiert und undefiniert bedeutet. Da steige ich jetzt gar nicht tiefer ein, sondern ich möchte dir einfach nur kurz aufzeigen, wie sich das im Familienalltag auswirken kann. Wir gehen jetzt mal das Beispiel durch, wie es bei mir zu Hause ist. Wir haben alle ein definiertes Wurzelcenter. Das bedeutet, dass wir eigentlich so in diesem Team letzter Drücker sind. Also wenn wir los müssen, sind wir immer kurz vor knapp. Wir kommen auch manchmal so ganz ein kleines bisschen zu spät, weil wir irgendwie nicht so richtig in die Puschen kommen. Und wenn es dann pressiert, dann sind wir fast schon wieder zu spät dran. Also das ist sehr, sehr typisch für uns. Und es ist aber auch total in Ordnung für uns, weil wir haben alle diesen Druck in uns selbst und wenn der nicht loszündet, dann lassen wir uns auch von niemand anderen aus der Ruhe bringen. Schwieriger wird's, wenn ein Familienmitglied, egal ob es das Kind oder die Mama oder der Papa oder wer auch immer ist, das undefiniert hat. Denn eine undefinierte Wurzel lässt sich vom Wurzeldruck der anderen Familienmitgliedern sehr stark stressen und beeinflussen. Also wenn man sich darüber nicht bewusst ist, dann fühlt man sich irgendwie dauergestresst und hat immer die Angst, unpünktlich zu kommen oder irgendeinen Termin nicht rechtzeitig zu schaffen und das setzt einen enorm unter Druck. Und wenn ich das aber weiß, dank Human Design, dass ich da anfällig bin, diesen Druck im Außen zu spüren und zu verstärken, dann kann ich mich auch aktiv dafür entscheiden, diesen Druck entweder zu nutzen und loszugehen und zu starten oder mich davon zu lösen und zu sagen, hey, das ist nicht mein Druck, ich mache mir ganz gechillt, das ist eher in meiner Energie und ich lasse diesen Druck los. Wenn dein Kind eine definierte Wurzel hat, dann wirst du es nur ganz, ganz schwer schaffen, dass du es antreibst. Wenn ihr los wollt und dein Kind ist noch nicht so weit, weil es sich noch gerade ein anderes Bedürfnis erfüllt, dann wird es für dich sehr schwer werden, es zu animieren, loszugehen. Und ich habe in der letzten Folge schon einen Tipp geteilt, den wiederhole ich kurz. Du kannst einen Timer stellen. Und du kannst sagen, hey, du hast jetzt 5 Minuten. Diese 5 Minuten machst du so, wie es für dich richtig ist. Du kannst noch fertig spielen. Ich möchte, wenn der Timer geht, dass du dann deine Schuhe angezogen hast und dass wir dann losgehen können. Und du wirst sehen, dass es dein Kind in dieser Zeit schaffen wird. Es wird wahrscheinlich bis auf den letzten Drücker warten, klar, das macht die definierte Wurzel so, doch wird sie dann doch losstarten, diese Motorkraft wird freigesetzt und dein Kind wird sich anziehen. Das ist mega spannend, probier es gern mal aus. Wenn dein Kind eine undefinierte Wurzel hat und du hast eine definierte Wurzel, dann darfst du wirklich vorsichtig sein, dass du deinen Druck nicht auf dein Kind zu sehr überträgst. Spannenderweise habe ich in meinen Beratungen schon beides gehört. Also es gibt die Kinder mit der undefinierten Wurzel, die sich verhalten, wie wenn sie eine definierte Wurzel hätten. Das heißt, sie sind total unbeeindruckt vom Wurzeldruck der Mama, die irgendwie jetzt los möchte und sagt, hey, auf geht's, anziehen, wir müssen. Die da überhaupt gar nicht sich getriggert fühlen und sagen, hey, pff, mir doch wurscht, ich bleibe hier sitzen, ich bin ja noch lange nicht fertig mit meinem Spiel. Und es gibt aber die andere Sorte von Kindern, die sich da sehr, sehr krass antreiben lassen und eigentlich dann auch dadurch gestresst sind, dass die Mama ihnen mit ihrer definierten Wurzel den Druck macht, dass es an der Zeit ist, aufzubrechen. Eigentlich ist es mehr in der Energie der undefinierten Wurzel, unbeeindruckt zu bleiben vom Druck der anderen. Also die erste Sorte der Kinder, die sind da eher noch in ihrem Higher Self unterwegs, die sind da noch eher unbedarft und vielleicht auch noch nicht so konditioniert, wenn sie sagen, hey, das ist dein Thema, dass du hier pünktlich kommen möchtest, ich will hier noch fertig spielen. Ja, vielleicht fragst du dich an dieser Stelle auch, Mensch, wie kann ich denn das dann erreichen? Ich meine, ich habe Termine, da muss ich hin. Und wenn mein Kind nicht mitmacht, da kann ich dir nur sagen, da gibt es sehr, sehr viele Strategien, die ich an dieser Stelle des Podcasts aber nicht weiter verfolgen werde, weil dann fange ich an zu reden und höre nicht mehr auf. Weil da gibt es so, so viele tolle spielerische Möglichkeiten, mit deinem Kind in Kontakt zu kommen und es dann so zu begleiten, dass ihr alle Spaß dran habt und trotzdem pünktlich kommt. Wenn du da tiefer einsteigen magst, dann kannst du dir entweder eine GFK-Beratung mit mir buchen, sodass wir ganz gezielt auf deine Bedürfnisse in deinem Familienkontext schauen. Oder aber du kommst in unseren Online-Kurs Bedürfnis bei Design. Da erzähle ich ganz am Schluss noch was dazu. Und natürlich gibt es auch die andere Konstellation, wenn du als Mama oder Papa eine undefinierte Wurzel hast und dein Kind eine definierte Wurzel, sodass du immer diesen Wurzeldruck deines Kindes spürst und irgendwie immer so dauergestresst bist und dir denkst, Mensch, ich schaffe das nicht rechtzeitig und wir müssen jetzt los und ihr kommt dann überpünktlich an und seid aber trotzdem alle fix und fertig, vor allem du. Ja, das liegt dann daran, dass du einfach in deiner Wurzel schon stark konditioniert wurdest und diesen Druck deines Kindes aufnimmst und verstärkst. Schau da mal hin, beobachte das mal, wie sich das bei dir ausprägt. Ich bin mega, mega gespannt. Schauen wir uns das Emo-Center an. Wenn dein Emotionscenter farbig ist, also definiert ist, heißt es, dass du emotionale Wellen durchlebst. Je nachdem, welche Welle da bei dir aktiv ist, also welcher Kanal sich bei dir schließt, sind es sehr spontane emotionale Ausbrüche, sehr unberechenbare Ausbrüche oder es sind Ausbrüche, die sich langsam aufbauen und sich dann emotional entladen. Oder es sind sehr subtile emotionale Wellen, die man eigentlich nur spürt, wenn man dich sehr, sehr gut kennt. Also all das ist möglich. Das Emotionscenter ist da sehr stark zu differenzieren und das kann man in einem Reading super gut rauslesen und herausfinden, was da für dich oder dein Kind zutrifft. Warum spielt das Emotionscenter so eine große Rolle in unserem Familienalltag? Naja, wenn das Emotionscenter deines Kindes definiert ist, heißt es, dass es immer eine bestimmte Stimmung mitbringt. Und es kann sein, dass es morgens aufwacht und super gut drauf ist und am nächsten Tag, obwohl sich nichts verändert hat, es aufsteht und du denkst dir, hey, das ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das hat einfach nur eine üble Laune, du weißt überhaupt nicht, wo es herkommt. Und dein Kind, wenn du das fragst, weiß es natürlich auch nicht. Und was da so spannend ist, ist, dass Menschen mit einem definierten Emotionscenter, die wissen das ja in aller Regel nicht, dass es eine Besonderheit bei ihnen ist und dass es Menschen gibt, die diese Emotionalität gar nicht so sehr mitbringen, die nicht so sehr gesteuert sind von ihren Emotionen, sondern die eher ein bisschen nüchterner unterwegs sind und vielleicht einfach weniger Emotionen im Alltag fühlen, beziehungsweise sich nicht so sehr davon bestimmen lassen. Und es gibt da auch natürlich wieder verschiedene Kombinationen. Wenn alle in der Familie das Emotionscenter definiert haben, heißt es, dass jeder so auf seiner eigenen Welle reitet. Da kann es schon mal herausfordernd sein, wenn der eine gerade im Tief seiner Welle ist, eher vielleicht so depressiv angehaucht ist und der andere gerade im Hoch seiner Welle ist, jauchzend durch die Bude läuft, dass da einfach zwei verschiedene Qualitäten aufeinanderprallen und das kann auch zu Konflikten führen, klar. Wenn es so ist, dass das Kind das definierte Emotionscenter hat und du als Mama oder Papa undefiniert bist, dann kann es für dich sehr, sehr schwer sein, diese emotionalen Ausbrüche deines Kindes zu begleiten und den Raum dafür zu halten. Weil ein undefiniertes Emotionscenter nimmt die Emotionen des anderen auf und verstärkt sie mindestens dreimal. Und wenn so ein Kleinkind einen Wutausbruch hat, dann ist es schon was richtig, richtig Intensives. Und jetzt stell dir das nochmal dreimal verstärkt vor. Am Ende eines langen Tages, wo du eigentlich durch bist und dir nur noch eine Ruhe wünschst, diese Tage kennen wir alle, seien wir doch ehrlich, dann kann das wirklich sehr schwer auszuhalten sein, diese Emotionen halten möchtest, auf Augenhöhe bleiben möchtest, bedürfnisorientiert reagieren möchtest, obwohl du vielleicht selber schon am Limit bist den ganzen Tag. Hier spreche ich nicht aus eigener Erfahrung, denn bei uns ist diese Konstellation komplett andersrum. Meine Kinder und mein Mann haben alle drei das Emotionscenter undefiniert und ich bin diejenige mit dem definierten Emotionscenter. Und bei mir ist die sehr spontane, impulsive Emotionswelle, also der Kanal 3955, aktiviert eine sehr individuelle Energie und es ist sehr unberechenbar. Also es kann wirklich, wie ich es vorher beschrieben habe, es gibt Tage, ich stehe auf und ich fühle mich super, super gut und am nächsten Tag kann es sein, dass ich kaum aus dem Bett komme, weil ich denke, alles ist total beschissen. Was mir da am allerwenigsten hilft, ist, wenn dann jemand kommt und fragt, ja, was hast du denn? Wie kann ich dir denn helfen? Warum geht's dir denn so schlecht? Was ist denn los mit dir? Weil das führt eigentlich nur dazu, dass ich mich zu sehr mit dieser emotionalen Welle identifiziere, daran festhalte und dass die Emotion nicht weiterziehen, sich nicht verändern kann. Wenn ich einfach nur Empathie bekomme und jemanden, der mich in den Arm nimmt, dann hilft mir das am allermeisten weiter. Und egal, ob das jetzt ein Elternteil ist oder dein Kind, wir mit dem definierten Emotionscenter brauchen ganz, ganz viel Empathie und dass es okay ist, dass wir so sind, wie wir sind und dass wir nicht dafür verantwortlich gemacht werden, hey, weil du kacke drauf bist, läuft hier in unserer Familie alles schief. Das ist ja auch was schnell dazu verleiten kann, dass ich sage, hey, du bist diejenige mit dem definierten Emotionscenter, also bist du dafür verantwortlich, dass wir alle happy sind. So funktioniert das leider nicht. Denn diese emotionale Welle ist einfach sehr schwer zu beeinflussen. Und es gehört zu uns dazu, dass wir diese Täler erleben und dass wir diese Spitzen erleben. Es gehört zu unserem Leben dazu, das so zu erfahren. Es gibt kein Licht ohne Schatten, es gibt kein Schwarz ohne Weiß und genauso ist es auch bei den Emotionen. Und da kann ich wirklich mittlerweile ein Lied davon singen, weil es sozusagen Story of my life ist. Für mich als Mama mit definierten Emotionscenter ist es total wichtig, dass ich die Verantwortung für meine Emotionen bei mir behalte. Du musst dir das so vorstellen, das überrollt mich doch tatsächlich immer wieder mal. Wenn ich über einen längeren Zeitraum nicht so sehr mit mir in Verbindung bin, wenn vielleicht dann auch mein Zyklus noch mit reinschwingt und ich mit den Kindern viel alleine bin, dann kann es durchaus passieren, dass ich den Zeitpunkt verpasse und mich diese Welle hart erwischt. Und dann ist es unglaublich wichtig, dass ich die Verantwortung dafür bei mir behalte. Und das sage ich meinen Kindern dann auch so. Ich sage dann zum Beispiel, du, der Mama geht's heute nicht so gut, ich kümmere mich um mich. Du bist nicht für meine Gefühle verantwortlich. Weil der Punkt ist, die Kinder mit dem undefinierten Emotionscenter spüren meine Emotionen und verwechseln die ganz oft mit ihrer eigenen Emotionalität. Und dann denken sie, sie sind traurig, sie sind wütend. Und das habe ich ganz stark auch bei meiner kleinen Tochter, die jetzt gerade 4 geworden ist. Die hat es schon sehr, sehr früh alles so gespürt und die hat auch eine 6. Linie. Das wird mit Sicherheit auch damit reinschwingen. Und da habe ich mir immer angewöhnt zu sagen, hey, du spürst gerade eine Traurigkeit, oder? Du, das ist nicht deine Traurigkeit. Das ist meine Traurigkeit. Und du bist nicht dafür verantwortlich. Ich kümmere mich um mich, damit es mir wieder besser geht. Und gleichzeitig bin ich für dich da. Während ich mich um mich selber und um meine Traurigkeit kümmere, bin ich für dich da. Und das gibt sehr viel Entspannung und sehr viel Verbindung auch in diese Momente, weil die Kinder doch sehr verunsichert sein können, wenn sie da Gefühle fühlen, wo sie nicht wissen, wo kommt es her, ist es meins, ist es deins, bin ich vielleicht irgendwie dafür verantwortlich, bin ich sogar schuld daran, dass es der Mama heute nicht gut geht. Das habe ich mir wirklich ganz, ganz stark zu Herzen genommen, das immer so zu kommunizieren, dass die Verantwortung bei mir bleibt. Im umgekehrten Fall, wenn die Kinder durch ihre emotionalen Wellen gehen, weil sie ein definiertes Emotionscenter haben und ich als Mama das undefiniert habe, gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Strategien, wie ich diese Emotionen begleiten kann. Auch hier möchte ich dir noch einmal den Hinweis auf unseren Online-Kurs geben. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder aber wir tauchen ganz tief in einer Human Design GFK-Beratung in deine Familiencharts ein und schauen nach, was kann euch in euren konkreten Situationen helfen. Die gewaltfreie Kommunikation ist da für mich ein absoluter Gamechanger, weil ich damit die Empathie schenken kann und die Verantwortung bei mir behalte und somit auch in meine elterliche Führung, in meine liebevolle Führung einsteige und den Raum dafür halten kann, für alles, was gerade da ist, die Emotionen des Kindes sehen und begleiten kann, ohne es dafür zu verurteilen oder auch diese Emotionen weghaben zu wollen. Denn das undefinierte Emotionscenter, das sind sehr häufig Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, fast schon konfliktscheu, weil sie es vermeiden wollen, diese Emotionen abzukriegen, weil diese Emotionen ja so verstärkt bei ihnen ankommen, dass es sich so anfühlt, als ob sie es nicht mehr aushalten könnten. Und das ist für viele Eltern ein riesengroßes Learning. Erstens mal, ich bin für meine eigenen Gefühle verantwortlich. Und zweitens, kann ich den Raum für die Gefühle meines Kindes halten. Und drittens, bin ich zum Beispiel nicht für die Emotionen meines Partners verantwortlich oder meiner Eltern oder des Nachbarn oder wem auch immer, sondern ich bin für mich selber verantwortlich und wie ich dann damit umgehe, was mir im Außen begegnet, das obliegt immer noch mir. Das kann ich frei entscheiden. Das ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Thema und ich könnte auch noch ewig weiter quatschen. Doch wir gehen weiter zum Herz-Ego-Center. Das Herz-Ego-Center ist ja das Willenskraft-Center. Da steckt auch der Selbstwert drinnen und das ist auch eine Wettbewerbsenergie und ja, was ist das für eine Motorkraft? Das ist eine Motorkraft, die sich in Sprints zeigt. Also wenn du dich zum Beispiel für ein Ziel committest, dann kannst du da losrennen, diese ganze Power aus deiner Herzenswillenskraft sammeln, dafür nutzen und danach braucht dein Ego-Center, dein Herz-Ego-Center auch wieder eine Pause. Wenn jetzt Kinder das Herz-Ego definiert haben, dann heißt es, dass die wirklich sehr gut in Wettbewerbe einsteigen können. Also die lieben das, sich zu vergleichen, vielleicht auch im Sportunterricht, sich zu messen an den anderen und sie wollen einfach unbedingt gewinnen. Also es ist wirklich so, definierte Herzcenter sind keine guten Verlierer. Sie lassen auch ungern andere gewinnen, auch wenn das vielleicht Mamas sind, die ein definiertes Herz haben. Das sind diejenigen, die ihre Kinder bei Mensch ärgere dich nicht gewinnen lassen, sondern dann schmeißen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Die Figur aus dem Spielfeld kicken und sich freuen, dass sie auf der Zielgeraden sind. Das ist mal ganz, ganz überspitzt dargestellt, damit du ein Bild dafür bekommst. In unserer Konstellation ist es so, mein Mann und ich haben beide ein undefiniertes Herz. Meins ist sogar komplett offen, also da ist gar kein Tor aktiviert und unser Sohn hat ein definiertes Herz und es triggert uns regelmäßig, dass wir manchmal diesen Gedanken haben, boah, also dieses immer Erster sein zu wollen und immer gewinnen zu wollen und alles für sich selbst zu beanspruchen. Er hat nämlich den Kanal 2145, den Kanal des Königs. Das ist ja derjenige, der über die Ressourcen verfügen möchte und sie verteilen möchte und das spürt man extrem bei ihm. Und Ich weiß, dass ich in meinem Herz-Ego-Center starke Konditionierungen vorfinde. Also ich wurde da ganz früh schon drauf geprägt, gar nicht mal nur familiär, sondern in meiner Schullaufbahn und auch in meinen Peergroups später, dass ich meinen Selbstwert einfach nicht wirklich spüren kann, sondern der kommt und geht. Und ich mache das viel zu oft im Außen fest. Und außerdem ist dadurch auch ein Schattenthema in mir entstanden, das ich schon seit einigen Monaten auflöse und immer wieder daran vorbeischramme. Und zwar ist es das Thema, nicht egoistisch rüberzukommen. Also ich habe wirklich eine große Angst davor, dass mich andere für egoistisch halten oder als zu arrogant. Als ich Teenager war, wurde mir öfters gesagt, dass ich arrogant bin. Und es hat sich so festgebrannt, dass ich um jeden Preis vermeiden möchte, als arrogant wahrgenommen zu werden. Also richtig, richtig krass. Und wer mich näher kennt, ich glaube, arrogant ist das, was als allerletztes bei mir genannt wird. Und trotzdem spüre ich das manchmal so stark, diese Angst, im Außen als etwas wahrgenommen zu werden, was ich auf keinen Fall sein möchte. Das sind einfach dann diese Schattenthemen, die wir in uns tragen. Und hat jeder so seinen eigenen kleinen Rucksack. Der eine Rucksack ist größer, der andere ist kleiner. Und ich versuche auf meinen Weg Stück für Stück Dinge aus diesem Rucksack auszupacken, beiseite zu legen, mir anzuschauen. Manchmal baue ich aus diesen Sachen, aus meinem Rucksack was Schönes. Manchmal lasse ich es einfach liegen, weil ich es nicht mehr brauche. Manchmal stelle ich fest, hey, das kann ich super gut gebrauchen und nehme es mit weiter auf meinen Weg. Wenn du als Mama ein definiertes Herz hast und dein Kind undefiniert ist, dann bringst du diese Gewissheit über deinen eigenen Wert schon mit in dieses Leben. Und das ist eine so schöne Energie, die du deinem Kind wunderbar vorleben kannst, dass du ihm ein Vorbild darin bist, dass der Wert nicht im Außen zu finden ist, sondern dass das Kind diesen Wert in sich selber findet und dass es so unglaublich wertvoll ist, egal was es leistet, egal was es im Außen macht oder nicht macht, sondern dass es einfach so, wie es ist, okay ist. Und man kann da auch, wenn ihr vielleicht alle in eurer Familie ein undefiniertes Herz habt, was ja auch ganz oft vorkommt, weil so viele definierte Herzen gibt es ja eigentlich gar nicht. Das sind ja nur 20% auf die ganze Weltbevölkerung gesehen. Wenn ihr alle ein undefiniertes Herz habt, dann könnt ihr euch da alle gemeinsam unterstützen und dann kannst du mit deinen Kindern das üben, indem ihr zum Beispiel Affirmationskarten miteinander anschaut, euch stärkende Sätze zusprecht, bevor ihr euch zum Beispiel verabschiedet am Morgen vor der Schule oder vor dem Kindergarten, dass ihr Lieder miteinander singt, die euren Selbstwert stärken. Da kann ich zum Beispiel Mira und das fliegende Haus einfach nur wärmstens empfehlen. Das sind so großartige Hörspiele. Schaut bitte mal bei Mira und das fliegende Haus vorbei. Diese Folgen und auch die Lieder, zum Beispiel Ich bin ich, dieses Lied, ich liebe es, wir singen es regelmäßig. Das kann euch wirklich dabei unterstützen, einen gesunden Selbstwert aufzubauen. Denn eigentlich kommen unsere Kinder, auch wenn sie ein undefiniertes Herz-Ego-Center haben, mit diesem Selbstwert zur Welt. Es passieren nur einfach Dinge im Laufe des Lebens, die dazu führen, dass unsere Kinder diesen Wert irgendwo zugraben, dass sie ihn nicht mehr spüren, dass der einfach nicht mehr so präsent ist oder dass sie sich einfach auch nicht mehr trauen, diesen Selbstwert zu spüren. Denn jede Erfahrung, die dein Kind macht, das so ein bisschen in Richtung Selbstwert geht, geht auf Kosten des Herz-Ego-Centers, wenn es undefiniert ist. Da wird dann einfach abgespeichert. Okay, dann bin ich nicht richtig so, wie ich bin, zum Beispiel. Dann muss ich anders sein, als ich eigentlich sein möchte. Dann muss ich mich verstellen, um geliebt zu werden. Dann ist es vielleicht einfach nicht sicher, Dinge auszusprechen, die ich fühle. Dann werde ich nicht geliebt. Ja, und all das können wir mit der bedürfnisorientierten Erziehung so wundervoll abfangen. Mit der gewaltfreien Kommunikation können wir den Selbstwert der Kinder erhalten, ihn sogar stärken und sie so auf ein Leben vorbereiten, wo sie mit sich selber in Verbindung sind, mit uns in Verbindung bleiben und ihnen in ihren Rucksack ganz viele hilfreiche Tools einpacken, von denen sie auf ihrem ganzen Lebensweg zehren können. Ja, das wünsche ich mir sehr für meine Kinder, Für deine Kinder und für alle Kinder auf dieser Welt wünsche ich mir das, dass die Eltern einerseits vom Human Design ihrer Kinder erfahren und andererseits sich auf den Weg machen, ihre eigenen Themen anzuschauen, möchte ich euch so, so gerne unterstützen. In der nächsten Podcast-Folge schauen wir uns die Emotionen noch mal ganz genauer an. Also wir werden einerseits das Emotionscenter näher beleuchten und werden schauen, was das Human Design sonst noch so für Aussagen trifft über Emotionen, die wir fühlen, die unsere Kinder fühlen, wie wir sie begleiten können. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Und ich habe jetzt immer wieder mal von unserem Online-Kurs Bedürfnis by Design gesprochen. Komm unbedingt noch auf die Warteliste. Sie ist nur noch bis zum 2. April 2024 geöffnet. Denn ab da kannst du nämlich dann auch schon buchen. Da geht es dann schon los. Es werden schon die ersten 3 Module freigeschaltet, die du dir in deinem Tempo anschauen kannst. Und wir treffen uns dann in regelmäßigen Abständen 3-mal zu Live-Q&As, wo du dann deine Fragen loswerden kannst, wo wirklich keine Fragen mehr offen bleiben werden, weil die liebe Biene und ich, wir nehmen uns Zeit für euch, für eure Fragen. Und meine vierte Linie liebt es, mit euch in den Austausch zu gehen. Wir freuen uns auf euch. Wie immer freue ich mich sowieso auch, wenn du mir eine Bewertung gibst zu meinem Podcast, wenn du vielleicht unter der Folge kommentieren magst. Bei Spotify kann man jede einzelne Folge kommentieren. Da freue ich mich, von dir zu lesen. Und alle Infos zum Kurs und allem Weiteren, auch den Podcast Mira und das fliegende Haus werde ich dort verlinken, findest du wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, deine Hannah.